weil sie etwas zum Ausdruck bringen, worüber heute fast nicht mehr gesprochen wird, nämlich, dass es am 7. Oktober einen Überfall gab, eigentlich keinen Überfall, es war ein Massaker, das die Hamas an Israel angerichtet hat, wo so viele, nicht Soldaten, sondern Zivilbevölkerung, Menschen wie du und ich, massakriert worden sind, besonders Frauen, besonders Schwangere, Mädchen, Kinder, Babys. Unfassbar. Unser Bundespräsident Steinmeier, der vor einigen Wochen in Israel war, sollte sich Bilder ansehen von diesem Überfall. Er konnte das wenige Minuten nur aushalten. Da hat er abgebrochen und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Dieses Ausmaß an Brutalität gegenüber Menschen konnte er sich nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Heute sprechen wir nicht mehr über diese Situation oder fast nicht mehr. Man hat damals war groß entsetzt. Wer steht heute auf der Anklagebank? Israel. Im Fokus Israel ist heute der zweite Teil einer Predigtreihe. Und ich werde, weil ja wahrscheinlich einige letztes Mal nicht da waren, beim ersten Mal noch eine kurze Zusammenfassung von dem ersten Teil geben. Vielleicht haben wir die PowerPoint gleich mal, die ich vorbereitet habe, auch mit einigen Bibeltexten, Predigtexten, auf die ich noch eingehen möchte. Es ist schon bemerkenswert, dass dieses kleine Land seit Jahrzehnten die Welt bewegt. Alles, was in Israel, Jerusalem passiert, wird sofort in den Medien bearbeitet und behandelt. Und wir merken, irgendwie ist dieses kleine Land, das man ja nun wirklich auf der Landkarte suchen muss. Wo ist es denn eigentlich? Hier irgendwo muss man suchen. Dieses kleine Land beschäftigt die Welt. Es steht immer wieder im Fokus. Und es steht nicht nur im Fokus, es steht immer wieder auch auf der Anklagebank. Und was wir im Blick auf Israel spüren, ist, es gibt hinter diesem ganzen Konflikt und hinter der gesamten Geschichte dieses Volkes, auch hinter dem Antisemitismus, den wir erleben, eine Dimension, die wir nicht so richtig greifen können, auch nicht so richtig erklären können. Da ist etwas Besonderes mit Israel. Und wenn wir auf Spurensuche gehen, was denn das Besondere ist an diesem Volk, dann haben wir ja nichts anderes zur Verfügung als ein Buch. Dieses Volk hat uns ein Buch hinterlassen. Keine prächtigen Bauten, keine Pyramiden, nichts dergleichen, aber ein Buch, wo sie ein Thema niedergeschrieben haben, nämlich, was ist die Geschichte dieses Volkes mit Gott? Das ist das Thema. Und wenn wir Antworten suchen auf die Frage, was ist das Besondere an diesem Volk, dann müssen wir in dieses Buch hineinschauen. Diese hebräische Bibel, wir sagen Altes Testament dazu. Und das Erste, was wir letztes Mal besprochen haben, war das erste Besondere an diesem Volk Israel ist, dass Gott mit diesem Volk einen Bund macht. Einen Bund, den er zuerst mit Abraham gemacht hat, dem er eine Verheißung gibt, großes Volk, Land, und diesen Bund dann erneuert am Sinai mit einigen Generationen später, mit dem gesamten Volk Israel. Wo er dann sagt, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Und das zweite ist der Punkt Erwählung. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, spricht Mose zu dem Volk im Auftrag von Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Und bei dem Begriff Erwählung haben wir ja vielleicht doch ein Problem, und ich habe es letztes Mal versucht zu erklären. Diese Erwählung ist eine Erwählung eben nicht in dem Sinn, dass Gott sagt, ihr seid eben was Besonderes, ihr seid etwas so Großartiges, ich mag euch einfach mehr als die anderen und ich hebe euch jetzt heraus. Ich erwähle euch sozusagen als Elitetruppe unter allen Völkern. Genauso ist es eben nicht zu verstehen, sondern Gott spricht durch Mose zu Israel und sagt, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil er größer wird, als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Also der Grund für die Erwählung ist allein Gottes Liebe, ist seine Gnade. Und wenn wir nach der Absicht fragen dieser Erwählung, dann sagt uns Gottes Wort das auch sehr deutlich. In der Erwählung Abrahams sagt er ja eines ganz klar: In dir, Abraham, und auch in deine Nachkommen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und das ist so wichtig zu verstehen. Die Erwählung eines Volkes, dieses Volkes Israel, ist in der biblischen Perspektive immer dazu da, dass am Schluss Heil zu allen Völkern kommt, dass Rettung allen Menschen zuteil wird. Und jetzt sagt aber Gott zu diesem Volk nicht nur, ich habe dich erwählt und ich habe mit dir jetzt einen Bund gemacht, sondern er sagt zu diesem Volk auch noch, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Ihr sollt mir als ein heiliges Volk gehören. Also wir haben jetzt, und jetzt beginnt im Grunde das Neue der Predigt, dieser zweite Teil. Wir haben Bund, wir haben Erwählung und dann die Aussage, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein. Und an diesem Begriff möchte ich noch ein bisschen stehen bleiben, weil dieser Begriff heilig klingt in unseren Ohren heutzutage so, schon so etwas fremd. Das liegt daran, dass wir nicht verwurzelt sind im Judentum. Einem Juden klingt dieser Begriff überhaupt nicht fremd. Und als Gott dem Volk am Sinai die ganzen Gebote, die 10 Gebote, aber auch so die ganze Fülle an Gesetzen und Vorschriften gibt, da kreist ja alles irgendwie um dieses Thema heilig. Da gibt es ein Brot, das nur bestimmte Leute essen dürfen. Da gibt es Dinge, die man anfassen darf und Dinge, die man nicht anfassen darf. Da gibt es einen Tag, den Gott geheiligt hat und an dem man nicht arbeiten darf. Und es gibt dann so ein Zelt, eine Stiftshütte mit einem Heiligtum, da dürfen nur bestimmte Menschen rein zu ganz bestimmten Tagen. Und wir möchten manchmal so fragen, Mann, meine Güte, warum so viel Gedöns um so ein Zelt? Aber das hat einzig und allein seinen Hintergrund darin, dass der heilige Gott, wenn er dann unter seinem Volk wohnen möchte, einen Schutzraum braucht. Einen Schutzraum braucht seine Heiligkeit, eine Distanz wahren muss zum sündigen Volk. Und in der Geschichte dieses Volkes geht es ja irgendwie ständig um dieses Thema, nämlich etwas zu scheiden voneinander, zu unterscheiden und etwas herauszuheben, was dem Zugriff des Menschen entzogen ist, was eben heilig ist. Heilig im Sinn, da gibt es etwas, was Gott gehört, was Gott geweiht ist, und am heiligsten ist Gott selbst. Gott ist so heilig, dass man noch nicht mal seinen Namen ausspricht. Gott ist so heilig, dass man seinen Namen nicht missbrauchen darf. Gott ist so heilig, dass man sich kein Bildnis von ihm machen darf. Alles das ist im Judentum ein großer Unterschied zu den Göttern und Götzen der anderen Völker, wo man ja sagt, wenn man einen Gott nicht sehen kann, dann muss man sich einen machen. Dann schnitzt man sich einen aus Holz oder man haut sich einen aus Stein und den betet man dann an. Und in diesem Denken dieser Antike war damals natürlich auch Israel ein Stück weit verhaftet noch. Denken wir an das goldene Kalb, das sie sich eben machten, als Mose zu lange wegblieb. Das war das Denken damals, aber das ist mit dem Gott Israels, mit diesem heiligen Gott nicht zu machen. Der Gott Israel sagt über sich selber, Jesaja 40, Vers 25, das ist das, was ich schon gesagt habe, es geht um das heilige Volk. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Und an anderer Stelle, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Und jetzt sagt Gott zu seinem Volk, mit wem wollt ihr mich vergleichen? Mit den anderen Göttern wollt ihr mich vergleichen? Nein. Wem sollte ich ähnlich sein, spricht der Heilige. Ich finde, es gibt bei uns so etwas wie eine Gewöhnung an die Heiligkeit Gottes. weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so das Gefühl, eine Gewöhnung an das Heilige, das zutiefst unheilig ist. Sozusagen mein Jesus, my best friend, Kumpel Jesus. Ja, das ist er auch. Aber Jesus ist auch Gott und Herr. Er ist der König, der auf dem Thron ist. Er ist der Heilige. Und da sollten wir aufpassen, dass diese Balance nicht in ein Ungleichgewicht kommt. Und ich glaube, da können wir von den Juden einfach viel lernen, die mit diesem Thema Heiligkeit ganz anders umgehen als wir. Denn wenn ich nicht weiß, was heilig sein bedeutet, wenn ich mit dem Begriff Erwählung oder Absonderung nichts anfangen kann, dann ist mein Gottesbild irgendwie banal. Dann kann ich mit solchen Sätzen wie, dass Jesus uns reinigt, dass Jesus uns heil macht, nichts anfangen. Sage ich, ist ja eh klar. Aber kennen wir noch dieses Erbeben vor der Heiligkeit Gottes? Wo ein Jude noch nicht mal den Namen Gottes ausspricht, weil Gott so heilig ist. Und wenn Gott jetzt zu seinem Volk sagt, ihr sollt mal ein heiliges Volk sein, dann ist eine Folge dieser Heiligung, dass ich dieses Volk nun auch absondern soll. Also nicht einmauern soll, Absonderung im Sinne von nicht mitmachen bei dem, was alle anderen machen. Also schon beim Auszug aus Ägypten sagt Gott zu seinem Volk Folgendes. Ihr sollt nicht tun, was man in Ägypten tut, wo ihr gewohnt habt. Ihr sollt nicht tun, was man in Kanaan tut, wohin ich euch führe. Ihre Bräuche sollt ihr nicht befolgen. Also dieser Gott Israels führt jetzt etwas ein, was ziemlich unbequem ist. Und das ist eine klare Scheidung von heilig und unheilig, eine Unterscheidung von richtig und falsch, eine Unterscheidung von gut und böse. Es ist ja ein ziemlich moderner Gedanke, dass das Gut und Böse doch eher Ansichtssache ist, dass es da so fließende Übergänge gibt und dass es doch im Auge des Betrachters liegt. Der eine sieht es halt so, der andere sieht es eben so. Ich habe neulich einen Text gelesen, den ein Kriminalpsychologe in einem Buch geschrieben hat. Er hat ein Buch geschrieben und er hat in Gefängnissen ganz viele verurteilte Verbrecher befragt. Und er stellt in seinem Buch sozusagen als Fazit nur eine Frage. Und die Frage lautet, wie kann es sein, dass so viele Verbrecher jeden Tag so viele unmoralische Taten begehen und dabei dennoch davon überzeugt sind, sie seien anständige Menschen? Scheinbar gehört das auch zum Charakter des Bösen dazu, dieses Gift des Bösen dazu, dass wir dazu neigen, das Böse schön zu reden oder es zu relativieren oder es klein zu machen. Ihr kennt vielleicht vom Namen her Hannah Arendt. Hannah Arendt ist 1975 gestorben, eine Jüdin, die den Nationalsozialismus überlebt hat. Sie hat ein, wie ich finde, faszinierendes Buch geschrieben mit dem Titel Über das Böse. Sie ist dafür bekannt, ja, dass sie bei den Eichmann-Prozessen in Jerusalem dabei war. Also Eichmann, ein Strippenzieher des Holocaust in den Konzentrationslagern. Und sie hat minutiös mitprotokolliert die Aussagen der Zeugen und der Angeklagten. Und Hannah Arendt schreibt in ihrem Buch, dass sie so schockiert war darüber, wie Menschen ihre schlimmen Taten banalisiert haben. Sie hat auch einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel Über die Banalität des Bösen. Und ja, man stellt sich ja die Strippenzieher in diesen Konzentrationslagern der Nazis vor als Menschen, ja, mit glühend zornigen Augen, mit Hörnern, die man schon so sieht. Nein, sagt Hannah Arendt, das waren sehr durchschnittliche, eher so Verwaltungstypen, die von sich immer nur gesagt haben, ich habe nur das getan, was mir von oben vorgegeben war. Es gab Vorschriften und die hatte ich zu befolgen. Sie waren irgendwie unfähig zu erkennen, dass es das Böse gibt und dass das, was sie tun, böse ist. Also sie waren unfähig, persönliche Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun. Und Hannah Arendt kommt in ihrem Aufsatz zu einem ganz wichtigen Punkt, wo sie sagt, das Böse zu relativieren ist selbst böse. Das Böse zu relativieren ist selber böse. Wir können ja auch die schrecklichsten Verbrechen irgendwie wegerklären oder wegrechtfertigen, wenn wir sagen, ja, der hat es im Leben nicht leicht gehabt und er hat es doch nicht böse gemeint. Oder man muss ja auch beide Seiten sehen. Und das mag ja auch alles richtig sein, wenn wir so nachdenken. Aber so eine Vorstellung ist mit dem Gott Israels nicht zu machen. Denn das jüdische Verständnis ist, Gott und Mensch sind Bundespartner. Und der Mensch hat jetzt in diesem Bund eine persönliche Verantwortung Gott gegenüber. Eine Verantwortung zu unterscheiden. Und es gibt im Herzen eines jeden Menschen diese Trennwand, die wir sicher auch kennen. Die ist nicht immer sofort erkennbar, aber jeder Mensch kommt immer wieder so an einen Punkt, wo es zwei Möglichkeiten gibt zum Abbiegen. Eine davon ist gut und die andere ist böse. Egal, wie wir es uns schön reden, es ist in der Verantwortung des Menschen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich zitiere ungern diesen Menschen, aber Adolf Hitler hat einmal gesagt, das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Das hat er nicht als Kompliment verstanden. Was er sagen wollte war, der echte Arier kennt kein Gewissen, hat keine Skrupel, wenn es darum geht, die eigenen Interessen durchzusetzen. Und dieses moralische Nachdenken darüber, was ist gutes Handeln, was ist böses Handeln, das ist eine jüdische Erfindung. Und tatsächlich hat er an dieser Stelle recht. Es geht tatsächlich aufs Judentum zurück, dass der einzelne Mensch sein Tun reflektieren muss hinsichtlich seiner Bundesverantwortung seinem Gott gegenüber. Und am Ende der Tora im 5. Buch Mose, die Tora, das Herzstück der jüdischen Bibel, in 5. Mose 30, Vers 19 heißt es, den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen gegen euch an. Leben und Tod lege ich dir vor. Gott spricht durch Mose zum Volk. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch, wähle. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Merken wir, das ist so ziemlich das Gegenteil von einem Verschwimmen, wo man sagen könnte, alles ist nur Ansichtssache und Gutes und Böses und Leben und Tod. Das kommt alles irgendwo mal in ein Gleichgewicht rein. Also Gott spricht hier von einer klaren Trennung. Segen oder Fluch. Wähle. Und Gott stellt sich hier vor als einer, der radikal für das Leben ist, radikal für das Leben der Menschen ist. Ja, das waren die ersten drei Überschriften, die über dem Alten Testament und Israel stehen. Bund, Erwählung, heiliges Volk. Und ein letztes möchte ich noch heute besprechen mit uns, Reich. Also hier könnte auch Land stehen, aber ich habe es schon mal ein bisschen weiterentwickelt in Richtung Reich. Als Gott mit Abraham in Kontakt tritt, sagt er ja nicht nur, ich habe dich erwählt und ich mache dich zu einem großen Volk, sondern Gott verheißt Abraham ein Land. Und diese Verheißung erneuert Gott, als das Volk Israel aus Ägypten auszieht und in das verheißene Land ziehen soll. Aber je weiter diese Geschichte mit Israel dann fortschreitet, auch als sie schon im Land sind, desto klarer wird, Gott geht es gar nicht in erster Linie nur um ein Land. Gott möchte gar nicht, dass dort irgendwo so ein Gottesstaat errichtet wird. Nein, Gott geht es um etwas Grundsätzlicheres, um etwas Größeres, geht ihm um ein Reich. Und zwar um ein ganz besonderes Reich. Wir haben diesen Text vorher von Jens vorgelesen bekommen. Diese Prophetie, die Jesaja bekommen hat. Und ich habe sie nochmal zur Erinnerung hier an die Wand jetzt geworfen, wo es heißt, am Ende der Tage, also am Ende der Weltgeschichte, eine Prophetie, die ganz weit strahlt, also am Ende der Weltgeschichte, wird es geschehen. Der Berg des Hauses des Herrn steht fest gegründet als höchste der Berge. Er überragt alle Hügel. Also es geht um einen konkreten Ort. Es geht um Israel. Hier ist auch von Zion die Rede. Es ist immer Israel gemeint. Und jetzt ist interessant, zu ihm, zu diesem Berg, strömen alle Nationen. Viele Völker gehen und sagen, auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen. Auf seinem Pfaden wollen wir gehen, denn von Zion zieht Weisung aus. Und das Wort des Herrn von Jerusalem. Er wird Recht schaffen zwischen den Nationen und viele Völker zurechtweisen. Also hier geht es um eine viel größere Dimension als nur um ein Land und nur um Israel. Es gibt eine Perspektive, die viel, viel weiter geht, die sehr international klingt. Um viele Völker geht es. Und dann heißt es weiter, dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lanzen zu Winzermesser. Sie erheben nicht das Schwert Nation gegen Nation und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Zu ihm strömen alle Völker, viele Nationen machen sich auf den Weg. Also hier ist eine gigantische Vision, von einer gigantischen Vision die Rede. Von einem Friedensreich am Ende der Tage. Und das steht nicht in der Offenbarung im letzten Buch, da gibt es ähnliche Abschnitte, ja. Aber das steht von Jesaja geschrieben im Alten Testament 700 Jahre vor Christus. Aber wie dieses Reich genau aussehen wird, das bleibt irgendwie seltsam offen. Auch bis zum Ende des Alten Testaments bleibt das ziemlich offen. Und dann kommt ja für Israel, wir wissen es, eine lange, lange Zeit, wo keine Propheten auftreten, wo es kein Reden Gottes an Israel gibt. Und dann gibt es das Römische Reich. Und genau in diese Zeit hinein, wo die Menschen in Israel unter der römischen Besatzungsmacht stöhnen und die Frage immer drängender wird, wann kommt denn endlich dieses angekündigte Reich Gottes? Wie wird es aussehen? Was ist mit diesen messianischen Prophezeiungen? Genau in dieser Zeit beginnt nach unserer Zeitrechnung bei Null tritt ein jüdischer Rabbi auf mit dem Namen Jesus, Jesus von Nazareth. Und ich sage es jetzt mal bewusst ein bisschen distanziert. Es ist für unser ganzes Verständnis so enorm wichtig zu wissen, Jesus ist Jude. Wir können Jesus nicht verstehen, wenn wir ihn nicht im jüdischen Kontext begreifen. Jesus ist Jude, seine Mutter ist jüdisch, seine Jünger waren fromme Juden. Jesus zitiert und kommentiert in seinen Reden die jüdische Bibel, das Alte Testament. Er spricht immer im Kontext des Judentums. Er betet als Jude. Er feiert die jüdischen Feiertage. Und auch die erste Gemeinde, die Urgemeinde, ist zunächst komplett jüdisch. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und das Hauptthema Jesu in all seiner Verkündigung war Reich Gottes. Reich Gottes. Und die ersten Jünger Jesu sind total davon überzeugt, dass Jesus einfach die Erfüllung von dem ist, was im Alten Testament prophezeit wurde, im Alten Bund. Der Messias ist da und jetzt richtet er seine Königsherrschaft auf. Und selbst noch nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu waren seine Jünger total davon überzeugt, wo sie Jesus ja diese Frage stellen. Könntest du mal auf das Chart springen? Ich klicke es mal durch, vielleicht. Oh, dann ist das nicht mehr drin. Aber ich lese euch den Text vor, dann habt ihr es halt nicht draußen, aber ist kein Problem. Dann blenden wir jetzt einfach mal die PowerPoint aus. Die Jünger Jesu stellen nach seiner Auferstehung an ihn die Frage, wir lesen Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 7. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Sie meinten mit Reich Gottes etwas total anderes, was wir unter Reich Gottes verstehen. Wenn wir an Reich Gottes denken oder über Reich Gottes reden, dann geht es ja eher darum, dass wir sagen, wir haben ewiges Leben, wir werden in den Himmel kommen und wir werden diese Zeit hier fröhlich auch durchhalten, bis wir dann eins bei ihm sind. Das ist so ein bisschen das vereinfachte Verständnis. Aber im Judentum ging es vor allen Dingen darum, dass Gottes Reich sich hier auf der Erde manifestiert. Das ist ja auch genau das, was Jesus gepredigt hat. Jesus hat gepredigt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und es ist jetzt mit mir schon angebrochen. Allerdings nicht so, dass ich jetzt erst einmal die Römer aus dem Land vertreiben werde, sondern er spricht darüber, dass das Reich Gottes erst einmal in uns beginnen muss und dass es mit unserem Verhältnis zu Gott zu tun hat. Und dass er, Jesus, es ist, der dieses Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung gebracht hat oder bringen wird in dem Fall. Aber die Jünger der ersten Stunde gingen ganz selbstverständlich davon aus, dass Jesus jetzt vorhat, das Reich Gottes, das Reich für Israel, hier und jetzt wiederherzustellen. Und es ist ja interessant, wie Jesus auf diese Frage antwortet, die die Jünger stellen. Herr, stellst du das Reich Gottes in dieser Zeit wieder her? Und Jesus antwortet nicht so, dass er sagt, was ist das für eine bescheuerte Frage? Es geht doch nicht mehr um Israel, es geht doch jetzt um Gemeinde. Israel hat doch keine Bedeutung mehr. Nein, Jesus sagt, euch steht nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren. Das ist eine kurze Antwort. Also, ihr müsst nicht wissen, wann es geschieht, aber es wird geschehen. Ja, jetzt wissen wir aber auch, wie die Geschichte nach Himmelfahrt mit Israel weiterging. Im Jahr 70 nach Christus wird Jerusalem von den Römern zerstört, der prächtige Tempelbau wird platt gemacht. Auf dem Tempelberg steht heute die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom. Mächtige islamische Bauwerke. Und im Jahr 132 nach Christus proben die Juden ja noch einmal einen Aufstand, der wird blutig niedergeschlagen. Und das Volk wird zum großen Teil getötet oder wird verstreut über die ganze Welt. Nur ein ganz kleines Häuflein Juden bleibt im Land noch zurück. Für die Christen war diese Zeitepoche auch eine Zeit, wo sie immer mehr überlegten, wie stehen wir als Christen überhaupt zu den Juden? Was ist unser Verhältnis zu diesem Volk? Ist Israel, wo es ja jetzt aus ihrem Wohnraum vertrieben worden ist, überhaupt nicht mehr lebt in diesem Land, das ihnen ja verheißen worden war, ist dieses Volk eigentlich noch Gottes Volk? Das war die Frage der frühen Kirche. Und diese Frage hat sie sehr klar und sehr radikal beantwortet. Ihr Lieben, man muss einfach sehr hart sagen, es ist ein Skandal, dass die frühe Kirche schon innerhalb weniger Jahrhunderte oder erstmal Jahrzehnte sich selber von den jüdischen Wurzeln abgeschnitten hat. Man war der Überzeugung, dass Gott Israel verworfen hat, weil sie Jesus nicht als Messias angenommen haben, weil sie Jesus ans Kreuz geliefert haben, weil sie das verheißene Land verlassen mussten. Man war felsenfest überzeugt davon, dass nun alles, was in der Heiligen Schrift über die Juden gesagt wurde, auch an Verheißungen gesagt wurde, jetzt ganz einfach zutrifft auf die Christen, auf die Kirche. Wir sind jetzt das auserwählte Volk. Und diese manchmal sehr polemische Abgrenzung zum Judentum führte zu einem Bruch, der in der Kirchengeschichte Entsetzliches hervorgebracht hat. Das haben wir oft schon nicht mehr so im Kopf oder vielleicht auch vergessen oder wissen es nicht. Wenn wir heute über Antisemitismus sprechen und darüber erschrecken, wie viel Judenhass sich auch gerade aufbaut in der Welt, dann müssen wir als Christen sehr klar bekennen, dass wir eine antisemitische Erbschuld haben, die zurückgeht bis in die ersten frühen Jahrzehnte und die sich durch die vielen Jahrhunderte, es waren nicht ein paar Jahrzehnte, sondern durch die vielen Jahrhunderte der Kirchengeschichte durchzieht, im Grunde bis heute, die auch die größten und die wunderbarsten Kirchenväter infiziert hat, die allesamt sehr klug waren, denen wir ganz viel zu verdanken haben, die sehr viel Erkenntnis hatten, aber hier auf diesem Auge waren sie aus irgendwelchem Grund scheinbar blind. Martin Luther, dem wir so viel zu verdanken haben, ohne Frage, und ich schätze ihn sehr, war ein glühender Judengegner. Über die Juden sagte er, darum ich komme, dieses Zitat zu nennen, setzt ihre Synagogen oder Schulen in Brand und begrabt alles, was nicht brennt, mit Erde, damit niemals jemals wieder einen Stein oder eine Asche davon sieht. Dies soll zu Ehren unseres Herrn und unserer Christenheit geschehen, damit Gott sehen kann, dass wir Christen sind. Martin Luther. Ich habe ganz bewusst jetzt nicht die ersten Kirchenväter zitiert. Es geht mit solchen ähnlichen Zitaten schon los im 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert und setzt sich fort, eben bis zu den Reformatoren. Und diese judenfeindliche Einstellung der Reformatoren, es war ja nicht nur Martin Luther, der so sprach, nutzte später das Naziregime sehr geschickt als Rechtfertigung für seine Rassenpolitik. Adolf Hitler konnte sich auf einen Martin Luther berufen, wenn er sagte, jetzt wieder ein Zitat von ihm, sondern Adolf Hitler sagte, so glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln, indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn. Und wenn wir fragen, wie konnte es zu diesem Judenhass kommen, gerade auch aus dem Christentum heraus? Und wie konnte dieser Antisemitismus so viele unserer Kirchenväter infizieren? Dann ist die Antwort darauf, das ist diese einzigartige und bis in die Gegenwart verbreitete Theologie, die sich Ersatztheologie nennt, wie ich sie vorhin kurz skizziert habe. Eine Theologie, die Frage, ist Israel für Gott noch ein auserwähltes Volk, mit einem klaren Nein beantwortet hat. Und es waren tatsächlich erst Theologen der letzten Jahrzehnte, kann man sagen, die diese Sache noch einmal tief durchdacht haben. Tief durchdacht haben, auch auf der Grundlage gerade der Theologie eines Apostel Paulus, der im Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11 die Bedeutung der Juden und die Erwählung der Juden und was hat das für Auswirkungen auf uns Christen, nochmal ganz neu beleuchtet hat. Ganz klar, als hätte er vorausgesehen, was sich da in der Geschichte, der Kirchengeschichte entwickeln würde. Auf diese Kapitel im Römerbrief werde ich bei den nächsten Predigten oder bei der nächsten Predigt eingehen, weil jetzt gehen wir wirklich ins Neue Testament hinein. Und ich würde auch sagen, dass ich an dieser Stelle jetzt einen Cut mache. War genug Stoff, den ich euch jetzt gepredigt habe. Danke für euer geduldiges Zuhören. Aber was mir nochmal wichtig ist, jetzt zu sagen, ich muss zugeben, mich emotionalisiert das sehr stark, was wir gerade so erleben. Wie dieser extreme Judenhass so um sich greift. Und ich habe so ein tiefes inneres Kopfschütteln und manchmal auch Wut. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch den European Song Contest Text verfolgt. Ich habe nicht verfolgt diesen Wettstreit, aber ich habe nur gehört, dass eben auch die israelische Vertreterin, eine Jüdin, ein 20-jähriges junges Mädchen oder Frau niedergebrüllt, niedergepfiffen wurde bei ihrem Auftritt und dass vor der Halle, wo das stattfand, eben Demonstranten skandiert haben, from the river to the sea, was eine freundliche Umschreibung ist, Tod allen Juden. Dieses zu begreifen und gut zu verarbeiten, ist für uns die große Herausforderung. Ich glaube, dass wir mit dem, was gerade passiert in der Welt, einen Weckruf erleben an uns Christen, auch gerade an uns Christen, Farbe zu bekennen, auch zu bekennen, auf welcher Seite wir stehen. Und das bedeutet nicht, dass wir alle politischen Entscheidungen, die in Israel getroffen werden, gut finden müssen. Aber klar zu sagen, auf welcher Seite stehen wir. Aber auch ein Weckruf in der Hinsicht, dass uns Gott klar macht, das Verfallsdatum dieser Welt ist wieder ein Stück näher gerückt. Und auch dessen müssen wir uns bewusst machen. Und mein Gebet ist es, dass diese Ohnmacht, die wir verspüren, diese Wut, vielleicht sogar so Ansätze von Hass gegenüber Andersdenkenden, dass wir dem das entgegensetzen, was der Apostel Petrus schreibt. Und damit möchte ich schließen heute. 1. Petrus 4, Vers 7, da heißt es, bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen, werdet nicht müde zu beten. Wachsam bleiben, besonnen bleiben. Werdet nicht müde zu beten. Dazu möchte ich uns ermuntern. Amen.